Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Zwei Jahre, die Frankreich spalten, das Renteneintrittsalter und der Kern der so umstrittenen französischen Rentenreform. Dazu ein Gespräch mit Monika Queisser, sie ist Abteilungsleiterin Sozialpolitik bei der OECD in Paris. Vergessene Flüchtlinge, umstrittene Mutmaßungen über die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen und auch über die Zahl der Toten dort. Außerdem 7 Jahre nach dem Terroranschlag in Brüssel, was die Angehörigen der Opfer im Gerichtsverfahren sagen. Das sind unsere Themen an diesem Mittwoch in Europa heute. De Gaulle und Adenauer, Élysée und Aachener Vertrag, europäische Integration und Städtepartnerschaften. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind sich Frankreich und Deutschland zwar erstaunlich nahe gekommen, trotzdem scheint es so, seien alle möglichen Klischees damit bestenfalls etwas bunter geworden, aber nicht verschwunden. Die Rentenreform spaltet Frankreich und viele Menschen in unserem Nachbarland begehren gegen Präsident Macron auf. In der deutschen Betrachtung steht vor allem eines im Mittelpunkt, die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Ein Schritt, den man in Deutschland kennt, den man womöglich hinter sich zu wissen glaubt. Das Erstaunen über die Vorgänge bei den Nachbarn ist vielleicht auch deshalb besonders groß und stellt das Verstehen oft in den Schatten. Um was geht es aber wirklich? Was ist der Kern der Reform? Und ist Frankreich mit seinem Rentensystem tatsächlich so weit im Rückstand und in Europa eine Ausnahme? Ich bin nun mit Monika Queisser verbunden. Sie ist Abteilungsleiterin Sozialpolitik bei der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Frau Queisser, guten Morgen nach Paris.
Guten Morgen.
Wir hören und lesen es gerade ständig hier in Deutschland. Macron will das Renteneintrittsalter von 62 Jahren auf 64 Jahre erhöhen. Das ist aber bloß der gesetzliche Rahmen. Wann gehen Französinnen und Franzosen tatsächlich in Rente?
Bei der Frage des Rentenalters im französischen System muss man zunächst mal berücksichtigen, dass es zwei verschiedene Rentenalter gibt und man eine bestimmte Menge von Beitragsjahren braucht, um abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Das heißt, sie haben also eine zweifache Bedingung. Man kann im Moment, also vor dieser Reform, noch mit 62 in Rente gehen, wenn man denn ungefähr 42 Beitragsjahre hat. Und das wird in Zukunft auf 43 erhöht. Das heißt, abschlagsfrei geht nur, wenn man eben diese Menge an Beitragsjahren hat. Wer diese Menge an Beitragsjahren nicht hat, der muss tatsächlich bis 67 warten, bis es eine abschlagsfreie Rente gibt. Und das bedeutet natürlich, dass heute viele Leute tatsächlich nicht mit diesem untersten ersten Rentenalter in die Rente gehen, mit 62, sondern es ist jetzt schon höher als 63. Aber zusätzlich muss man dann auch noch schauen, wie viele Leute den Arbeitsmarkt vorher verlassen. Und das ist eine Größe, die wir bei der OECD gerne ansehen, um eigentlich ein Gefühl dafür zu bekommen, wann denn überhaupt Leute aus dem Arbeitsmarkt dauerhaft weg sind. Und in Deutschland gerade hatten wir eine große Erhöhung von der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer. Und da hinkt Frankreich deutlich hinterher, denn schon so mit circa 61 im Durchschnitt verlassen die Franzosen dann den Arbeitsmarkt permanent, während das in Deutschland eher so mit etwas mehr als 63 ist.
Das heißt, gehen die Menschen in Frankreich dann in die Arbeitslosigkeit oder verzichten sie auch auf Bezüge, um später dann die Rente zu beziehen?
Das ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Es gab natürlich in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe von Reformen, die sehr teuren Sondersysteme mit sehr günstigen Bedingungen reformiert haben. Das heißt, das Alter ist deswegen niedrig, weil es schon ein paar Leute gibt, die da mit den sehr großzügigen Frührenten in Rente gegangen sind, die aber heutzutage für Neuankömmlinge in diesen Berufssparten nicht mehr existieren. Aber zum Teil sind die Leute eben auch erwerbsunfähig, was wir auch in Deutschland haben. Zum Teil ziehen sie sich ohne Rente zurück und warten einfach, bis sie dann die abschlagsfreie Rente bekommen können. Also auf jeden Fall festzuhalten gilt, dass die Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer in Frankreich im Vergleich zu Deutschland sehr niedrig ist, obwohl sie auch in den letzten Jahren dort zugenommen hat.
Aber zurück zum System. Sie haben die Zahl 67 genannt, das Alter. Das heißt, die Unterschiede zu Deutschland sind gar nicht so groß. Hier muss man ja auch nicht bis zum Regelrenteneintrittsalter arbeiten, wenn man es sich nur leisten kann.
Absolut. In Deutschland kann man ja mit 65 in Rente gehen, wenn man 45 Beitragsjahre hat. Und man kann nach wie vor auch mit 63 in Rente gehen. Aber dann muss man Abschläge eben in Kauf nehmen. Und das soll in Zukunft in Frankreich mit dieser neuen Reform, soll man eben erst ab 64 in Rente gehen können. Allerdings gibt es jede Menge Ausnahmeregelungen, die vereinbart worden sind für Leute, die früh angefangen haben. Denn sie haben in Frankreich das Problem, für die, die früh angefangen haben, die betrifft nämlich diese Rentenaltererhöhung wirklich. Während die anderen, die spät angefangen haben, zum Beispiel, wenn sie ein Universitätsstudium gemacht haben und erst mit, sagen wir mal, 23 anfangen zu arbeiten, dann müssen sie sowieso schon bis 66 arbeiten, um abschlagsfrei an die Rente zu kommen.
Okay, das französische Rentensystem gilt als unübersichtlich. Es geht auch ein bisschen aus dem hervor, was Sie schildern. Es gibt Regelungen also für unterschiedliche Berufsgruppen, Dutzende von Rentenkassen. Die Regierung will auch Sonderregelungen zurückdrängen. Aber ist das französische System im europäischen Vergleich mit seinen Sonderregelungen denn wirklich eine Ausnahme?
Also diese Sonderregelungen für bestimmte Berufsgruppen, die gab es überall und gibt es immer noch in einigen europäischen Ländern. Wir hatten das in Deutschland auch, zum Beispiel für Bahnmitarbeiter. Das ist aber dann reformiert worden, als die Bahn privatisiert wurde. Aber es ist jetzt in Frankreich so, dass wir insgesamt sehen, dass diese Sondersysteme für neue Berufsanfänger geschlossen werden. Und das ist auch Teil dieser Reform, dass eben zum Beispiel die Pariser Verkehrsbetriebe, die da Sonderregelungen hatten, das soll es in Zukunft nur noch für die geben, die schon im System drin sind, aber nicht für Leute, die neu eingestellt werden. Also es gibt viele Länder, die das hatten. Auch in Osteuropa zum Beispiel gab es sehr viele Sondersysteme. Und das soll jetzt sukzessive geschlossen werden. Aber ich erinnere daran, dass wir in Deutschland auch viele Sondersysteme haben, denn es gibt die sogenannten berufsständischen Versorgungswerke für Journalisten, für Anwälte, für Ärzte, Architekten und Ähnliches. Davon haben wir 89 in Deutschland. Also es ist durchaus auch nicht so, dass in Deutschland alles so einfach ist.
Das war Monika Gweißer von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD in Paris. Danke für Ihre Informationen und Einschätzungen.
Bitte sehr.
Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Im Herbst sollen in Polen Parlamentswahlen stattfinden. Für die Regierungspartei PiS scheint es derzeit gut zu laufen. Umfragen deuten auf steigende Zustimmung hin. Ihre Politik ist von einer kritischen Haltung gegenüber Deutschland und einer starken Unterstützung für die Ukraine geprägt. Außerdem rüstet Polen massiv auf. Darüber haben wir gestern in Europa heute berichtet. Was aber ist mit der Opposition? Noch steht nicht einmal fest, ob die oppositionellen Parteien mit einer gemeinsamen Liste oder in Blöcken antreten werden. Wie sehr oppositionelle Parteien taktieren, zeigt sich in den Reaktionen auf die Äußerungen einer polnischen Politikerin zur belarussisch-polnischen Grenze. Was dort mit Geflüchteten passiert, bleibt im Dunkeln. Unser Korrespondent in Warschau, Peter Sawicki, über ein Thema, das in Polen zuletzt kaum noch Aufmerksamkeit auf sich zog.
Janina Ochojska ist in Polen bekannt dafür, politisch unliebsame Themen offen anzusprechen. Scharfe Reaktionen, nicht nur von Seiten der Regierung, aber auch innerhalb des eigenen oppositionellen Lagers, nimmt sie in Kauf. Sie ist EU-Parlamentarierin und Gründerin der polnischen humanitären Aktion, einer der größten Initiativen für Bürgerrechte und Entwicklungshilfe in Polen und zudem eine scharfe Kritikerin der Asylpolitik Warschaus. Im Radiosender Talk FM warf Ochojska vor kurzem ihrem Land eine Doppelmoral vor. Man zeige sich zwar mit der Ukraine solidarisch, überlasse aber Asylsuchende an der Grenze zu Belarus ihrem Schicksal. Es gibt eine Politik der Rechtfertigung. Dann heißt es, wir nehmen doch schon so viele Menschen aus der Ukraine auf. Aber im Grenzgebiet kommen Menschen ums Leben. 37 sind es bisher. Man kann diese Zahl nicht einfach mit den Opfern des Krieges in der Ukraine vergleichen. Die PiS-Regierung hat die Grenze zu Belarus mit einem fast 200 Kilometer langen Zaun befestigt. Warschau wirft Machthaber Alexander Lukaschenka vor, Menschen aus dem Nahen Osten oder Afrika gezielt zur polnischen Grenze zu schleusen. Wer trotzdem den Zaun überwindet, wird zumeist zurück nach Belarus gebracht. Sogenannte Pushbacks, die in der EU verboten sind, aber von Brüssel stillschweigend toleriert werden, so die Kritiker. Personen, die nicht vom polnischen Grenzschutz aufgegriffen werden, irren oft tagelang im dicht bewaldeten Gebiet umher, was im Winter nicht selten tödliche Folgen gehabt hat. Die Zahl von bisher 37 verstorbenen Menschen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet wird von Aktivisten genannt, die versuchen, Asylsuchende dort zu versorgen. In ihrem Radiointerview ging Politikerin Janina Ochojska aber noch weiter. Ich denke, dass es in der Grenzregion viel mehr Todesopfer gibt. Die Rede ist von 300 Vermissten. Es würde mich nicht wundern, wenn sie zum Beispiel in einem Massengrab gelandet wären, um Beweise zu vernichten. Ochojska wollte dies nicht als expliziten Vorwurf verstanden wissen. Sie stelle dies als Möglichkeit in den Raum, sagte sie. Ochojska bezog sich dabei auf eine zwischenzeitliche offizielle Zusammenkunft vieler Förster in der Grenzregion, deren Hintergründe unklar geblieben seien. Aus ihrer Sicht offenbar ein Verdachtsmoment. Die Reaktion des Regierungslagers folgte prompt. Ochojskas Worte seien schockierend und eine Beleidigung für die polnische Nation. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des staatlichen Forstbetriebs, der überdies eine Verleumdungsklage gegen Ochojska ankündigte. Die Vorwürfe von Frau Ochojska sind absurd und unfreundlich, um es sehr milde zu formulieren. Wir haben die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und fordern eine Entschädigung sowie eine formale Entschuldigung. Distanziert äußerten sich aber auch Vertreter der Opposition, so etwa Rafał Trzaskowski, Warschauer Bürgermeister und einer der führenden Politiker der Bürgerplattform, auf deren Liste Ochojska ins EU-Parlament eingezogen ist. Diese Thematik ist sehr emotional. Janina Ochojska hat sich immer für Schwächere eingesetzt. Sie sollte aber nicht solche Informationen verbreiten, wenn sie nicht lückenlos belegt sind. Das verschärft die Emotionen nur. Ich rate zu Zurückhaltung. Explizite Worte der Empathie für die humanitäre Not im Grenzgebiet im Osten Polens fand Trzaskowski nicht, was politisch kalkuliert gewesen sein dürfte. Laut Umfragen befürwortet eine deutliche Mehrheit der Menschen in Polen die Befestigung der Grenze zu Belarus und lehnt eine Aufnahme der von dort ankommenden Asylsuchenden ab. Grund dafür sei ein immer noch weit verbreiteter Rassismus in der polnischen Gesellschaft, schrieb kürzlich ein Kommentator in der liberalen Zeitung Gazeta Wyborcza. Die Aktivistin Urszula Dragan formulierte es weniger scharf, warf vielen ihrer Landsleute aber vor, die Augen vor der Not der Ankommenden zu verschließen. Die Psychologie kennt Abwehrmechanismen. Einer davon ist Negierung. Solche Personen sagen, es ist unmöglich, dass so etwas hier passiert. Sie kommen nicht mit dem Gedanken klar, dass in ihrer Nähe im Wald Menschen verhungern und erfrieren. Ob sich an dieser Situation grundsätzlich etwas ändert, erscheint ungewiss. Im Parlamentswahlkampf in Polen spielt das Thema kaum eine Rolle. Janina Ochojska setzt darauf, dass die derzeitige Opposition die Wahlen gewinnt und sich des Themas künftig annimmt. Sie werde weiter darauf drängen, betonte sie in ihrem aufsehenerregenden Radiointerview. Mir wird vorgeworfen, dass ich Polen anschwärze, indem ich auf dieses Thema aufmerksam mache. Mir liegt aber daran, dass in meinem Land keine Menschen an der Grenze sterben.
Ein Beitrag von Peter Sawicki aus Warschau über diese Kontroverse und die unklare Lage der Flüchtlinge an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Vor 7 Jahren kam der Terror nach Brüssel. Explosionen erschütterten den Flughafen Zaventem und die Metro. 32 Menschen verloren ihr Leben, Hunderte wurden verletzt. Ende letzten Jahres sollte das Gerichtsverfahren beginnen, doch es stockte gleich zu Anfang. Die Anwälte der Angeklagten konnten durchsetzen, dass der Gerichtssaal noch einmal umgebaut werden muss. Für sie waren einzelne Zellen hinter Panzerglas errichtet worden, die mussten weichen. Inzwischen aber gehört die Aufmerksamkeit den Opfern und ihren Angehörigen. Unsere Korrespondentin Caroline Born berichtet aus der belgischen Hauptstadt.
7 Jahre sind seit den Anschlägen vergangen. Für die Überlebenden und Hinterbliebenen hat sich dieser Tag ins Gedächtnis gebrannt. An den 22. März 2016 erinnere sie sich, als wäre es gestern gewesen, erzählt Sarah Esmail Fasal. Denn an diesem Tag wurde ihre ältere Schwester getötet. Vor Gericht will sie stellvertretend für sie sprechen. Das hatte Sarah Esmail Fasal gesagt, als der Terrorprozess im vergangenen Dezember begann. Seit 3 Wochen kommen Überlebende wie Hinterbliebene zu Wort. Das Brüsseler Gericht räumt ihnen dafür viel Zeit ein, auch um an die Verstorbenen zu erinnern. Fotos werden im Gerichtssaal auf eine Leinwand projiziert. Sabrina Ismail Fasal strahlt auf einem der Bilder. Sie trägt ein Abendkleid. Ein anderes zeigt sie mit ihrem Baby. Fotos, die ihre Mutter und die Schwester mitgebracht haben. Aus der Zeit, bevor ihre Familie zerstört wurde. Es war der Vater, der seine tote Tochter identifizieren musste und der seitdem an einer Depression leidet. Die Mutter hatte danach nicht mehr geschlafen und gegessen, wog weniger als 45 Kilo. Der kleine Bruder frisst den Frust in sich hinein und legt sich manchmal neben das Grab seiner Schwester. Und die jüngere Schwester Sarah erzählt vor Gericht mit leiser Stimme, wie gerne sie ihre Schwester nochmals umarmt hätte, um sich von ihr zu verabschieden. In einer Hand hält sie den Text, sie hat sich alles aufgeschrieben, die andere Hand hält die Mutter festgedrückt, während Sarah Ismail Fasal von den 5 längsten Tagen ihres Lebens berichtet. Als die Familie nur wusste, dass Sabrina auf dem Weg zur Ausbildung die U-Bahn genommen hat, aber nicht, ob sie wirklich dort war, wo die Bombe explodierte. Seit der Geburt ihres Kindes hatte Sabrina häufig später angefangen. An diese Hoffnung klammert sich die Familie, bis nach 5 Tagen die Polizei vor der Tür steht, dem Vater die Hand auf die Schulter legt und sagt, es tut uns leid, ihre Tochter ist tot. Seitdem sei jeder Tag ein Kampf, sagt Sarah Ismail Fasal. Und an die Angeklagten gerichtet, ich vergebe ihnen. Das hat sie schon zu Prozessbeginn deutlich gemacht. Im Gerichtssaal läuft ein Hund durch die Stuhlreihen der Opfer, lässt sich von ihnen streicheln. Er soll sie trösten während der Aussagen über das, was am 22. März passiert ist und was für die Überlebenden und Hinterbliebenen folgte. Depressionen, Schlaflosigkeit, Angstzustände, für manche bis heute. Auszusagen ist Teil des Heilungsprozesses. Charlotte Sutcliffe will damit auch verhindern, dass ihr Mann David Dixon nur als eines von 32 Opfern in Erinnerung bleibt. Vor Gericht erzählt sie deshalb die Geschichte eines lebensfrohen Mannes, der gerne viele Menschen um sich hatte und der so gerne mit seinem Sohn im Park spielte. Am schlimmsten sei es für sie gewesen, ihrem 7-jährigen Kind beizubringen, dass sein Vater tot ist. Das hat sie im Gerichtssaal erzählt und zuvor auch Reportern vor dem Beginn der Verhandlung. Er hat alles verloren. Nicht nur seinen Vater, sondern auch sein Zuhause, seine Freunde. Denn wir mussten zurück ins Vereinigte Königreich ziehen. Seine Schule. Er hat also wirklich alles verloren. Sein Zuhause und was ihm Sicherheit gegeben hat. Charlotte Sutcliffe sagt, sie habe schon immer gemerkt, ihr Sohn sei anders. Aber ausgewirkt habe sich dies erst, als sie, wie sie sagt, seine Welt zerstört hat. Ärzte diagnostizierten ADS und Hyperaktivität. Sobald die Mutter weg ist, hat der Junge Angst, dass sie sterben könnte. Sie selbst leidet am chronischen Fatigue-Syndrom, nach Einschätzung der Ärzte eine Folge von Trauma und dem Stress der letzten Jahre. Für ihre Aussage ist Charlotte Sutcliffe extra aus Großbritannien gekommen. Ob sie sich im Gerichtssaal zurechtfinde, fragt die vorsitzende Richterin. Ja, sie sei im Dezember schon einmal hier gewesen und kenne sich aus. Links von Charlotte Sutcliffe sitzen die Geschworenen, auf der rechten Seite die Angeklagten. An sie wendet sie sich mit ihrer Botschaft, die Terroristen haben nicht gewonnen. Statt zu spalten, hätten sie das Gegenteil erreicht. Alle seien enger zusammengerückt, sagt Charlotte Sutcliffe. Sie selbst hat in Großbritannien die Organisation Survivors Against Terror gegründet. Dann sagt die Richterin etwas, das sie jedem mit auf den Weg gibt. Danke, dass Sie gekommen sind. Und sie wünscht der 49-jährigen Mutter viel Kraft.
Der Terrorprozess in Brüssel und die Angehörigen der Opfer. Das war ein Beitrag von Caroline Born. Das war Europa heute mit Gerald Herter. Schönen Mittwoch.